Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
So, herzlich willkommen zu Podcast-Folge wahrscheinlich 160, 170 bei Vorpass mit Donnel. Und heute haben wir noch einen Special Guest hier, wo wir sehr dankbar sind. Internationaler Rugby-Star, hat schon in Hannover erfolgreich Rugby gespielt, ist dann nach Frankreich gewechselt. Einer der wenigen Leute, die in Frankreich Erfolg hatten. Nicht nur als Spieler, sondern auch noch später als Sportdirektor bei verschiedenen Vereinen. Und wir sind super happy, heute Robert Mohr begrüßen zu können. Robert, wie geht's dir?
Momentan wunderbar. Viel Vorfreude aufs Halbfinale. Champions Cup haben wir jetzt die Seite umgeblättert und sind fokussiert auf Halbfinale und Finale im Top 14.
Hast du nach der Champions Cup Erfolg deine Stimme wieder dann? Also nach dem bestimmten Singen und...
Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten bei den Feierlichkeiten, weil ich leider das kombinieren muss mit der Arbeit, aber die Jungs haben gut zelebriert und wir hatten das Glück, dass wir das Spiel danach keinen Druck hatten, noch Punkte zu machen, weil unser Ergebnis vor dem letzten Spieltag feststand. Von daher konnten wir gut profitieren und die Parade durch La Rochelle haben wir sehr genossen.
Super, super. Wir reden noch am Ende des Podcasts über die Zeit auf jeden Fall. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist laut Wikipedia 1978 geboren in Hannover. Ich gehe mal davon aus, ich behaupte mal, Mitte der 80er wirst du in Hannover zum Rugby gekommen sein, oder?
Das war so ein Übergang. Mein Vater hat gespielt und meine Eltern waren sehr involviert im Rugby, hatten halt ihren ganzen Freundeskreis da im Prinzip. Also habe ich im Prinzip mein ganzes Leben gespielt und irgendwann hat man mir ein Trikot angezogen und dann haben wir die Seitenlinien abgekreidet. Aber es war im Prinzip ein fließender Übergang und ich habe immer gespielt eigentlich, weil das traditionell, der ganze Freundeskreis kommt im Prinzip aus dem Rugby in Hannover.
Und alles bei 78 damals?
Angefangen habe ich bei VfR Dörn.
Ja, kennt man.
Ein Club, den mein Urgroßvater mitgegründet hat. Von daher hat mein Vater da angefangen, ist dann zu 78 gegangen und ich habe bei VfR und wieder zurück zu VfR und dann habe ich bei VfR angefangen und als ich 10 war, bin ich zu 78 gewechselt.
Ah, okay, also 88 so ungefähr. Ja. Und wie war damals so ganz kurz so die Rugby-Wahrnehmung in Deutschland? Ich meine, heute ist es ja schon, semi-gut, aber war Hannover da die Hochburg wirklich, kann man das so sagen? Oder war da auch schon Heidelberg so bekannt und berühmt? Oder wie wurde denn Rugby in Hannover wahrgenommen? Ende der 80er, Anfang der 90er?
Ja, das Tolle war natürlich die Derbys, aber auch die Fahrten nach Heidelberg, Berlin, damals BRC. Das war natürlich, waren dann so ein bisschen die nationale Competition. Aber wie als ich angefangen habe in der Jugend, waren natürlich die deutschen Meisterschaften überall immer ein Highlight. Ich glaube, wir haben einmal in Heusenstamm gespielt, in Heidelberg. Und dann die Nationalmannschaften, das waren die tollen Events damals.
Wie bist du denn dann in die Nationalmannschaft, bist du damit schon, du bist als Jugendspieler schon gesichtet worden und da reingekommen oder war das erst später
in die deutsche Nationalmannschaft? Nee, wir haben, ja gut, ich bin dem ganz normalen Weg gefolgt. Ich war in der U18-Nationalmannschaft, U19 damals, glaube ich, so. Und bin dann als ich 19 war, gleich aus der U19-Nationalmannschaft, gab es Sascha Fischer, der damals in der Nationalmannschaft gespielt hat. Es war ein Spiel in Tschechien mit der A-Nationalmannschaft, an dem Sascha nicht teilnehmen konnte, kurzfristig. Und dann wurde ich nachnominiert und habe mein erstes Spiel in der Nationalmannschaft gemacht in Tschechien. Mit 19 müsste ich gewesen sein, ja.
Das war so Mitte der 90er. Circa.
Ich glaube 97 sowas.
Okay.
Und wir hast also, Leben. Hast du gleich gemerkt, dass du auf jeden Fall dahin gehörst? Also war es für dich natürlich von deinen Clubmannschaften, also da hast du gemerkt, es ist ein anderes Level oder hast du gesagt, hier bin ich genau richtig?
Ist ein anderes Level, ja, ganz klar. Also wir hatten ja eine ganz große Rivalität damals mit Victoria vor allem, wo ganz viele tolle Spieler waren und eine große Generation, die alle so 10-12 Jahre älter waren als ich, der damals angefangen hat. Und mit denen zusammenzuspielen war schon toll für mich. So, unsere Idole aus der Zeit, war eine große, die Generation vor uns, da war ja eine riesen Rivalität zwischen 78 und Victoria. Und natürlich waren das alles die Leute, denen wir nacheifern wollten.
Und dann kam ja der Sprung, also das, was viele, die wenigsten heute immer noch wahrscheinlich schaffen oder überhaupt gar nicht machen wollen. Du bist dann von Hannover nach Frankreich zum Spielen gegangen, zu CS Bourgogne, das ist zwischen Lyon und Grenoble, oder?
Erstmal hatte ich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich glaube, drei Jahre, die ich gespielt habe bei 78.
Okay.
Wir haben mit meinen ganzen Freunden, die heute immer noch meine Freunde sind, das ist ja das Schöne an dem Sport. Jean-Pierre Rief hat mal gesagt, Rugby sind 15 Freunde und ein Ball in der Mitte und irgendwann ist der Ball weg, aber die Freunde bleiben und das ist wirklich, wirklich, wirklich wahr. Und ich hatte ganz, ganz viele tolle Abenteuer. Wir haben zweimal den Pokal gewonnen, leider nie die Meisterschaft. Aber ja, das war eine ganz, ganz tolle Zeit mit der Nationalmannschaft damals, mit den Jugendnationalmannschaften. Das sind Erinnerungen, die ich nie vergesse. Und ich hatte mit einem Freund, mit dem ich zusammengespielt habe, mein ganzes Leben im Prinzip, wir haben immer diese deutsch-französischen Austausche gehabt und immer hoch verloren. Und irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich mal wissen, ob man es nicht schafft, in der Jugendmannschaft irgendwo mal 6 Monate zu gucken, ob man wirklich das Niveau hat oder ob wir wirklich so weit abgeschlagen sind. Und habe dann jeden Tag trainiert, seit ich 14 bin, jeden Tag trainiert auf dieses Ziel im Prinzip nach der Schule, um die Welt zu sehen, um wegzugehen, um sich zu messen mit den Besten. Und hatte dann die Möglichkeit, zu Bourgogne-Jallieu zu gehen, weil Sascha Fischer da war. Und die haben jemanden gesucht für die U21 für 6 Monate. Und Bourgogne-Jallieu war damals einer der größten Clubs hier in Frankreich. 97 drei Finals gespielt. Ich bin 99 dahin gekommen. In der Meisterschaft, damals gab es noch einen Pokal und im Europacup. Wir hatten eine phänomenale Mannschaft. Ich habe 3 Jahre lang gespielt mit Lionel Nallet, mit Sébastien Chabal, mit Julien Bonner, mit Stéphane Glas, also wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Pascal Papé dann später. James McLaren, schottischer Innen. Das war phänomenal für mich. Phänomenal.
Du konntest dann auch schon Französisch oder hast dann Französisch angefangen zu lernen? Oder?
Kein Wort, aber das ist das Schöne. Hm. Damals war Bourgogne-Jallieu ein relativ kleiner Ort zwischen Grenoble und Lyon, aber war historisch immer ein Rugby-Hochburg. Ist, glaube ich, einer der Clubs, die am meisten französische Nationalspieler ausgebildet hat. Statistisch gesehen. Jetzt sind sie leider abgestiegen durch die Konkurrenz mit Lyon, aber war damals, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Club. Also ein unglaubliches Erlebnis für mich. Und ich konnte kein Wort Französisch und da, außer den Ausländern, kann keiner ein Wort Englisch. Von daher lernst du super schnell. Aber abgesehen vom Rugby, ich habe die Kultur gemocht, die ja aus Hannover nach Frankreich ist, ja ein kompletter Kulturschock. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich gerade in der Zeit, als ich in der ich habe 6 Monate in der U21 da gespielt, wo dann keiner wirklich Englisch konnte und habe viel Französisch gelernt, um mich zu integrieren. Und halt auch Leute kennenzulernen außerhalb des Rugby. Und das war ein mega, mega, mega tolles Erlebnis für mich.
Also du fühlst dich gleich wohl wie zu Hause und hast irgendwie nicht so Heimweh gehabt oder irgendwas?
Nein, da haben wir nicht. Und vor allen Dingen, das habe ich. Ich wollte unbedingt in dieser Mannschaft spielen und ein schönes Abenteuer erleben. In der U21 damals von Bourgoin. Wir sind bis ins Finale gekommen, der französischen Meisterschaft war natürlich mega toll für mich. Und dann hat man mir einen Vertrag angeboten für die U21. Und da habe ich lange überlegt. Und ich weiß noch, Sascha war im Urlaub in Hannover und ich war in Hannover und ich habe mega lange überlegt, weil dann bist du ja von 6 Monaten zu einem wirklichen Vertrag und wirklich umziehen und wirklich das Land verlassen ist ja ein Riesenstep und in Deutschland ist ja sehr, und deine Rente, weiß ich noch, ich war 19, habe noch nicht mal angefangen zu arbeiten, jetzt willst du Rugby spielen und denk an deine Rente und die Sozialversicherung und das ist ganz, ganz, ganz abgefahren. Ich bin dann tatsächlich, ich habe Sascha gesagt, dass ich das nicht mache, und habe überlegt und nicht geschlafen und bin dann, ich wusste, wann er abfliegt in Langenhagen und bin dann mit meinem Vertrag zu ihm gefahren zum Flughafen, kurz bevor er abgeflogen ist und habe gesagt, ich mach's doch, sonst werde ich es mein Leben lang bereuen.
Ja.
Und dann bin ich, wie gesagt, hatte ich einen Vertrag für die Espoir damals, also die zweite Mannschaft, und habe, glaube ich, dann die Saison, ja, logischerweise geht im September los und habe im November mein erstes Spiel für die erste Mannschaft gemacht gegen Kass damals.
Wie wurdest du denn so, also als Deutscher in Frankreich, ich kann mich so ein paar französische Jugendaustausche erinnern, wie wurdest du da, und dann auch noch beim Rugby in so einer kleinen Stadt, wie wurdest du da als Deutscher aufgenommen? Gab es da nochmal ein paar Vorurteile, Vorbehalte, musstest du dir da irgendwelche Sprüche anhören oder hat man das gar nicht verstanden, weil man kein Französisch kannte? Hattest du das Gefühl, du musst dich da extra nochmal beweisen, weil du Deutscher bist und dir im Rugby nicht zutrauen, oder war das alles vollkommen egal?
In der U21, es war eigentlich egal. Ich glaube, den Unterschied macht, ob du dahin kommst und sagst, du sprichst Englisch und wer dich nicht versteht, ist dir egal. Aber sobald die Franzosen merken, dass du dir Mühe gibst, die Sprache zu lernen und dich zu integrieren, helfen sie dir zu 100%. Ja. Damals war es, wenn ich zurückblicke, für mich sicherlich kompliziert. Aber heute habe ich eigentlich nur ganz, ganz tolle Erinnerungen an die Zeit. Die Jungs haben mich da mitgenommen am Wochenende in ihre Familien. Die kamen ja auch nicht alle aus Bourgoin, sondern aus der ganzen Region. Und dann war ich mal hier, mal da und ich wurde eigentlich super toll aufgenommen überall. Aber weil du halt den ersten Schritt machst, indem du Französisch lernst. Ich habe die ganze Zeit, er hat mir eine CD gemacht mit französischer Volksmusik, weil das logischerweise dann langsam gesungen wird. Und wenn du 25 Mal das gleiche Lied hörst jeden Morgen, dann fängst du an zu verstehen. Jedes Mal, wenn ich ein Wort nicht wusste, habe ich mir aufgeschrieben, abends angeguckt. Also grammatikalisch bin ich heute noch keine Koryphäe und damals war ich eine Katastrophe. Aber ich habe halt versucht, viele Wörter zu lernen, um kommunizieren zu können. Und wenn du den ersten Schritt machst und dir Mühe gibst, sind alle hilfreich und haben halt dann auch den Anspruch, dich besser zu integrieren.
Also du hattest ja gesagt, dass du quasi irgendwie lange überlegt hattest, aber ursprünglich hattest du als Jugendliche dieses Ziel, irgendwie sich zu beweisen. Dann hast du irgendwann gemerkt, ich bin halt da und ich gehöre halt dahin und ich gehöre quasi auch in die Top-Mannschaft. Wie war es für dich dann? Was waren quasi also im Sinne die nächsten Ziele? Also da hast du gemerkt, irgendwie ich gehöre hin und ich will das quasi anführen, weil später warst du auch mit vielen Mannschaften als Kapitän. Also war das quasi dein inneres Ziel? Dann hast du das quasi Next Level erreicht oder wie ging es bei dir dann weiter?
Also jetzt ist es mega interessant dafür. Das ist ja hunderte von Jahren, die ich gar nicht mehr an die Zeit gedacht habe. Und jetzt, wo wir sprechen, kommen mir so die Erinnerung wieder. Das ist ja völlig vermessen zu sagen, dass ich mir gesagt habe, ich spiele in Bourgoin-Jallieu mit Lionel Allais und den ganzen Olivier Mignon, der hatte 80 Spiele für Frankreich. Völlig vermessen zu sagen, dass ich mir nach 6 Monaten gesagt hätte, ich gehöre dahin. Ich wollte die Chance nutzen, ja, aber ich weiß noch ganz genau, ich habe dann mit der ersten Mannschaft trainiert, aber ich habe nie gedacht, dass ich spiele. Und also jetzt zeitnah. Das wäre völlig vermessen gewesen, davon zu träumen. Und ich weiß, ich habe irgendeinen Donnerstag nach dem Training, hat der Manager so einen Halbsatz gesagt, ja, du, pass auf, dieses Wochenende, vielleicht passiert was. Und ich habe gedacht, was? Bourgoin gegen Kerst und ich dabei. Und am nächsten Tag, als die Mannschaft nominiert wurde, war ich auf der Bank gegen Kerst, Thomas Castagnet, Jeremy Davidson, alle die Leute, die damals da gespielt haben, Gregor Townsend, und ich habe wieder wow. Und da habe ich gemerkt, ja, jetzt spielst du tatsächlich Top 16 in der Zeit. Aber das wäre völlig vermessen gewesen, gesagt, dass ich zu sagen, dass ich da hingegangen bin und gesagt habe, das Ziel ist, in der Mannschaft zu spielen. Muss dir vorstellen, kommst ja aus Hannover, du damals hast du gehofft, wie viele Leute kommen zum Training, ob wir gut trainieren können, ob wir gut arbeiten können. Und dann spielst du im Top 16. Das wäre vermessen.
Du hattest aber gesagt, so quasi, dass du wolltest nicht irgendwie messen in Frankreich. Also du hast diesen Austausch gehabt und immer auf die Fresse bekommen oder sowas. Aber dann war es dir doch dann relativ, also ich meine nicht, dass du gedacht hast, boah, hier, ich bin der Chef der gesamten Sache. Aber du hast doch gemerkt, wow, ich als Robert bin halt vielleicht nicht so weit weg von diesen Leuten, die ich, also ich weiß nicht, anhimmeln, das ist wahrscheinlich falsch, aber du merkst, boah, krass, irgendwie diese krasse Leute neben mir oder gegenüber von mir, so weit bin ich doch nicht. Also du hast doch wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, nicht, dass du halt, boah, ich bin der Boss oder so, aber du gehörst dahin, du bist, also du wolltest dich irgendwie messen, hast gemerkt, so weit bin ich doch nicht und ich bin halt relativ jung, also stehen hat alle Türen halt offen, bestimmt in dem Alter,
oder? Ja, also ich habe natürlich gesehen, ich war gleich in der Start 15 für die U21, alle Spiele gespielt im Prinzip, hatte wenig Konkurrenz. Und danach in der Espoir auch, also in der zweiten Mannschaft habe ich immer gespielt und auch gut gespielt. Also habe ich gewusst, ich habe das Niveau von den, vielleicht anders, rugby-technisch ein bisschen weniger, aber dafür war ich physisch weiter als die anderen. Aber ich habe jetzt nicht, ehrlich gesagt, also nach 6 Monaten zweiter Mannschaft habe ich nicht gedacht, dass ich in der Top 16 spiele. Das wäre vermessen. Aber ich habe natürlich schon gesehen, dass ich das Niveau habe, zu konkurrieren mit den Leuten aus meinem Alter. Sehr gut.
Waren die Leute damals auch schon so Rugby verrückt in Frankreich oder sind sie? Also wenn man die Szenen so mitbekommt, ich habe immer, also ist Rugby da wirklich die zweite Sportart nach Fußball?
Ich weiß gar nicht, ob man da noch so ein, also hier ist es natürlich jetzt unglaublich, aber damals war es auch schon so, aber natürlich Lichtjahre entfernt von dem, was heute ist. Wenn du überlegst, Rugby ist professionell geworden 1995, ich bin hingegangen 1999, 2000 habe ich angefangen zu spielen in der ersten Liga, das war natürlich sensationell und Bourgoin-Jallieu, du hast halt damals dieses Rugby-Klischee, ist das, du hast halt deine Kirche verteidigt in deinem Dorf. Ich glaube, wir haben 3 Jahre lang kein Spiel zu Hause verloren und keins auswärts gewonnen.
So, das haben wir so auch gehört, Donald und ich, dass Heimspiele extrem wichtig sind, die zu gewinnen. Und auswärts so ein bisschen, naja, okay.
Auswärts, naja, aber vor allen Dingen ist es extrem wichtig, für die andere Mannschaft auch zu Hause zu gewinnen. Von daher war das schon abgefahren, die Zeit. Na, es war ganz toll. Also du hast halt dieses zwischen familiär und du warst halt über die Woche gingst du allein durch Bourgoin, also jeder kennt dich, jeder sagt Hallo, aber du bist halt ein ganz normaler Mensch und am Wochenende wirst du halt zum Leistungssportler im Prinzip. Das war eine tolle Zeit, weil du noch beides hattest.
Unter der Woche so ein normaler Mensch und am Wochenende ein Superheld.
Genau, ja.
Deine Zeit war dann danach, du hast die 6 Monate gespielt, ne? Du hattest erst die 6 Monate angepeilt, das geschafft und dann hast du diesen 2-Jahres-Vertrag bekommen und dann, wenn ich das auf Wikipedia oder LinkedIn richtig verstehe, dann kam der Wechsel nach Start an die Westküste. Das sind ja schon mal 400-500 Kilometer allein Distanz dazwischen. Wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen andere Kultur. Und Start war ja damals noch nicht der Riese, der es vielleicht heute ist, oder? Also die haben damals in der zweiten Liga gespielt, oder?
Die sind, also erstmal, wir hatten damals in Bourgoin hat der Trainer gewechselt und das Programm sich völlig verändert. Und dann Jeff Trudeau kam dann danach als Trainer und dann kam ein Projekt, Robert, du bist nicht besonders schnell, du bist nicht besonders groß. Für zweite Reihe weiß ich nicht, ob es reicht. Für dritte Reihe bist du zu langsam. Das Projekt war immer, dass ich zweite Reihe spiele und dann irgendwann auf 8 wechsle mit dem Trainer davor. Und die neuen Trainer wollten es umgekehrt machen. Die wollten, dass ich erste Reihe spiele. Und für mich war das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ich hab tatsächlich in meiner letzten Saison in Bourgoin alle Positionen in der ersten Liga gespielt, außer Hackler. Ich habe ein Spiel erste Reihe links gemacht, ein Spiel erste Reihe rechts, zweite Reihe 8 und dritte Reihe außen.
Wie groß bist du?
1,92.
Ah, 1,92, okay.
Also kein Riese auf meiner Position. Und für mich war das super schwer, weil ich hätte dann wieder einen Step zurück machen müssen über die zweite Mannschaft, was vielleicht keine schlechte Idee gewesen ist, aber in dem Moment für mich kompliziert. Und dann, ich hatte zusammengespielt mit einem Italiener, Ezio Gallon, in Bourgoin, und der ist nach La Rochelle gewechselt das Jahr davor. Und dadurch kam der Kontakt hierher. Und La Rochelle ist damals abgestiegen aus dem Top 16 in die zweite Liga. Natürlich mit dem Projekt gleich wieder aufzusteigen, aber wir haben ein bisschen länger gebraucht, um wieder aufzusteigen.
Und da warst du insgesamt 10 Jahre, oder? 8 Jahre?
Also 10 Jahre. Als Spieler? Als Spieler 10 Jahre.
Dann scheint es dir gut gefallen zu haben, oder?
Ja, wir haben, am Anfang war es super schwer, weil du wirst halt immer gemessen mit den Generationen davor. Und die Generation davor hat halt 3-4 Jahre in der ersten Liga gespielt, konkurriert mit den Besten. Jean-Baptiste Elizal, diese ganzen Namen sind halt, und du musst halt bei ganz vielen Clubs in jedem Sport, wenn es eine Erfolgskurve nach oben gab und danach geht es nach unten und so die Generationen tauschen sich aus, du wirst halt immer gemessen mit dem, was an dem, was vorher passiert ist. Und das war ziemlich kompliziert für uns als eine ganz neue Gruppe mit den Erwartungen. Wir hatten halt nicht das Niveau, die Erwartungen zu erfüllen. Und dann kam, da hatten wir 2 Jahre, war es kompliziert. Das dritte Jahr war es auch kompliziert, aber mit einem neuen Trainer, der eine Vision hatte, der einen Weg vorgegeben hat, Serge Mias. Und danach ging es halt im Prinzip bergauf, Jahr für Jahr. Und es war halt damals schon so, dass du quasi jedes Jahr, bei jedem Saisonstart war es wie, als wenn du in einen neuen Club gekommen bist. Es gab immer was Neues, es gab ein Ziel, es gab eine Vision, es gab einen Weg. Und dann denkst du dir das erste Jahr, wow, jetzt haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Du kommst wieder und es wird was gebaut, es wird eine neue Tribüne gebaut, es ist ein Plan für ein Trainingszentrum, was weiß ich. Und dann denkst du dir, jetzt habe ich die drei, vier Jahre Dreck gefressen im Prinzip und jetzt willst du natürlich auch profitieren von dem, was du vorher erarbeitet hast. Von daher war es eigentlich nie wirklich ein Thema, den Verein zu wechseln. Und wir haben halt um uns rum ist wenig Leistungssport. Du hast Nyon in der zweiten Liga Fußball, aber die sind, keine wirkliche Vergleich. Fanbase oder irgendwas. Nantes ist 200 Kilometer weg, Bordeaux ist 200 Kilometer weg. Von daher, alle, die Leistungssport sehen wollen, müssen halt nach La Rochelle. Und wir haben 2006 kamen diese Projekte in Racing und in Toulon auf. Und diese ganzen großen Namen haben damals in der zweiten Liga gespielt und auf einmal ist das Stadion bei uns ausverkauft und es ist eine Schlange, um Tickets zu kaufen. Und wir haben uns qualifiziert für die Playoffs. Wir haben gespielt in das erste Finale, das ich gespielt habe, 2007 in Bordeaux, in Chaban-Delmas. Das Stadion proppenvoll. Karawanen von Leuten, die aus La Rochelle nach Bordeaux fahren. Das war sensationell. Und dann hast du natürlich große Lust, in dem Club weiter zu bleiben.
Du warst ja relativ investiert auch und die Kultur und quasi die Art und Weise in Frankreich dann mehr und mehr war es wahrscheinlich für dich so quasi dein neues Zuhause, oder? Also du hast dich einfach nicht gedacht, oh geil, ich gehe irgendwann zurück nach Deutschland, sondern das ist meine neue Heimat.
Es war eigentlich immer das Projekt zu spielen. Ich habe parallel an der Fernuni Hagen Wirtschaftswissenschaften studiert und das Ziel war eigentlich immer nach der Rugby-Karriere wieder zurück nach Deutschland zu gehen.
Haben sich in Deutschland dann auch Leute immer noch Gedanken um deine Rente gemacht? Der arme Robert, ja, du wolltest 6 Monate gehen, dann 2 Jahre, jetzt hängst du in La Rochelle schon 3, 4 Jahre rum. Junge, wann kommst du wieder? Ich meine, es gab ja auch gar kein WhatsApp und kein Instagram und die Verbindung nach Hause, das können sich die wenigsten ja heute vorstellen, sag ich mal. Also du warst ja dann wirklich, der Robert ist wirklich an der Westatlantikküste und ja, spielt der Rugby, ne?
Ja, das habe ich dann ein bisschen weniger gehört, aber das war tatsächlich so, muss ich mir mal vorstellen. Ich weiß noch ganz genau, ich war super happy. Ich hab ein Angebot aus Bourgoin, um da zu spielen. Ja, und dann eine Rente. Wow, mache ich mir jetzt auch keine Sorgen drum. Das hat dann aufgehört. Aber wie gesagt, ich habe halt auch immer dran gearbeitet. Ich fand das auch ganz toll. An der Fernuni, ich weiß noch ganz genau, du arbeitest halt zu Hause und du hast ein Examen in der deutschen Botschaft in Bordeaux und du kriegst die Resultate und die sind positiv und dann denkst du dir, wow, das ist ja halt erfolgreich im Rugby und du kriegst noch was anderes hin. Das war super, super fürs Selbstbewusstsein und ich bin in meiner zweiten Saison in La Rochelle Kapitän geworden und geblieben bis ich aufgehört habe, also 9 Jahre lang. Und das ist natürlich dann auch eine Verantwortung über das rein Spielerische hinaus. Und wenn du dann noch ein bisschen Selbstvertrauen sammelst außerhalb des Rugbyplatzes, ist es mit Sicherheit nicht schädlich, um
für die mentale, psychologische Entwicklung.
Genau.
Hattest du gemerkt, dass irgendwie durch, also ist ja, wie George gesagt hat, so eine andere Zeit, aber hattest du gemerkt, dass dein, wie du das gemacht hast, hast vielleicht irgendwie Augen geöffnet von Leuten in Deutschland oder Türen geöffnet, dass hat Leuten aus Deutschland mehr Aufmerksamkeit hatte für französische Rugby oder auch Hoffnung gemacht hatten, da zu spielen?
Ja, ich glaube schon. Danach ist ja auch noch eine Generation gekommen, wenn ich an Chris Jesenbeck, Julius Neustadt denke.
Genau.
Und dann noch viel später Erik, Marx, Tim Menzel davor. Ich glaube schon, dass das genauso wie, wer hat mich motiviert, nach Frankreich zu gehen? Das waren Klaus Himmer, der damals nach Frankreich gegangen ist und erfolgreich gespielt hat in Voron. Und Sascha, der danach gekommen ist und auch in Voron gespielt hat. Von daher waren das waren ja die Idole damals und denen wollte sie natürlich nacheifern.
Aber ich meine auch so, dass es halt, also vielleicht, also was für mich einfach interessant war, als Nicht-Deutscher, aber in Deutschland zu sehen, dass Frankreich so nahe liegt. Und es hat ja, wie du auch gesagt hast, 95 professionalisiert, irgendwie 2000 bist du halt da in der ersten Mannschaft. Das hat vielleicht Leuten gemerkt haben, es ist in Deutschland, vielleicht wenn ich nach Frankreich gehe, ist es ja möglich, eine Karriere zu machen. Und es muss nicht nur so Amateur oder semi-professionell irgendwie in Deutschland bleiben, also dass die Türen öffnet, dass du gesagt hast, guck mal, ich schaffe das auf dem Level in einen gut etablierten Club, ist es halt möglich für viele andere Leute da wirklich wie einen Beruf draus zu machen und dadurch an die Rente zu denken natürlich.
ich glaube, es ist ja immer die große Diskussion, was macht man? Macht man Breitensport, macht man Leistungssport? In Deutschland, um den Sport zu entwickeln. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Mitte, aber ich bin fest davon überzeugt, dass du eine Lokomotive brauchst. Junge Leute, die zum Rugby gehen, entweder die Eltern bringen sie mit und sagen, du lernst tolle Werte und so weiter und so fort, aber wenn der Junge oder das Mädchen zum Rugby geht, brauchst du eine Lokomotive irgendwo, ein Ziel, wohin du arbeiten willst, eine tolle Nationalmannschaft zu kommen, zu den Olympischen Spielen zu fahren oder halt den Sprung als Profi zu schaffen irgendwo. Ist egal, ob du es dann schaffst oder nicht, das spielt keine Rolle, aber von irgendwas musst du ja träumen, wenn du einen Sport machst. Und wenn mein Weg dazu beigetragen hat, dann dann ist das natürlich schön.
Die Zeit in La Rochelle, also ich meine, das waren ja jetzt 10 Jahre, die du da warst als Spieler und auch Kapitän. Was war da, gibt es da ein absolutes Highlight oder zwei, drei Highlights, die du highlighten kannst? Oder sagst du, naja, es ist die ganze Zeit und es ist die Phase des Rebuilding und dann kam man zurück?
Ja, das Highlight war natürlich unser Aufstieg für mich 2010. Wir haben gegen Lyon in Brief gewonnen. Wir haben 8 Jahre daran gearbeitet, aufzusteigen. Und wir waren sehr, sehr lange zusammen. Also es gab natürlich immer Ab- und Zugänge, aber vielleicht 3, 4 pro Saison. Der harte Kern ist immer zusammen. Und davon sind jetzt auch noch ganz viele im Club heute oder wiedergekommen. Und das ist natürlich umso schöner. Wir haben halt eine Verbundenheit, die wirklich stark ist und die sicherlich auch ein Baustein von dem Erfolg ist, den wir heute haben. Und danach sind wir sind zurückgefahren aus Brief und ich glaube, wir haben an einer Tankstelle irgendeine Amateurmannschaft getroffen, haben mit denen gefeiert, wir haben uns Zeit gelassen, wir haben Bier getrunken und wir sind, glaube ich, um 2:30 in La Rochelle angekommen. Und es war halt kein Mensch auf der Straße. Gut, wir haben gesagt, es ist Mitternacht, weil es ist 2:30 sind wir hier angekommen. Und wir sind am Hafen angekommen und hier waren 25.000 Leute am Hafen, Feuerwerk und alles Mögliche. Es war natürlich ein unglaublicher Moment. Halt alles, heute sind es sicherlich mehr Leute, aber heute ist halt alles organisiert nach der, ob überhaupt Flut ist, ob jemand ins Hafenbecken fällt oder nicht. Ein Bus mit Geländer, wo man oben sitzen kann. Und als wir haben den Notausgangslupe aufgemacht und haben uns auf den Bus gestellt und da waren 25.000 Leute. Das war natürlich sensationell für uns und auch komplett unerwartet.
Und dann?
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
2 Jahre später ging deine Zeit bei Stud vorbei. Du hast noch ein Jahr woanders gespielt, oder?
Wie gesagt, mein Ziel war eigentlich wieder zurück nach Deutschland zu kommen, aber ich war 34 und 34. Ich hatte 2 Kinder und dann war es schon schwer, wieder in Deutschland Fuß fassen zu können. Und hier in La Rochelle habe ich gesagt, ja, also hier hat sich keiner im Prinzip darum gekümmert, was ich danach mache, weil ich immer gesagt habe, ich gehe nach Deutschland zurück.
Ja, klar.
Und ich habe einmal erwähnt, dass ich vielleicht mir vorstellen könnte, doch hier zu bleiben, und hatte am gleichen Tag zwei Jobangebote. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich hier. Und von 100 auf 0 zurückzugehen, war halt kompliziert. Ich habe dann im Controlling gearbeitet bei unserem Präsidenten. Das war eine super Gelegenheit für mich. Ein Job, der kreiert wurde. Genau das, was ich machen wollte. Und habe dann noch in der dritten Liga gespielt. Halt am Amateur. Das war auch super.
Das war in der Nähe dann?
Ja, also. in Nyon, 80 Kilometer weg. Das war dritte Liga. Und ja, danach kamen die Gespräche, nach Deutschland zu gehen mit Dr. Wild. Ich habe dann auch noch weiter gespielt in der Nationalmannschaft, ein bisschen bei 78, bin hin und her gefahren und das war eine interessante Periode.
Okay. Das war dann wirklich der Ausklang, sage ich mal so. Ja, es steht noch 2, 3 Spiele für 78 gemacht, hast du dann, oder?
Ja, ich habe diese Saison noch, ja, genau. Ich habe noch ein paar Spiele für 78 gemacht. Und noch weiter in der Nationalmannschaft gespielt, obwohl ich eigentlich aufgehört hatte. Nachdem ich halt kein Profi-Rugby mehr gespielt habe, habe ich mir gedacht, das Das wird kompliziert mit dem Niveau. Aber die Gruppe, die wir damals in der Nationalmannschaft hatten, hat mir super viel Spaß gemacht. Und da, ich habe auch nicht unbedingt immer von Anfang an gespielt, aber als ich da war, wollte ich halt, dass die Leute ein bisschen von meiner Erfahrung profitieren.
Ja.
Kovus war schon Coach mit Barzi, glaube ich, zu der Zeit noch und dann Kovus alleine und das hat mir super viel Spaß gemacht, da noch Teil von zu sein.
Und du hattest schon da, weil du es ein bisschen erwähnt hattest mit dem Controlling-Job und so ein bisschen, du hattest schon irgendwann Gedanken gemacht, was ist für mich das Leben nach dem aktiven Rugby, dazu sagen. Und du hast schon ein bisschen mit Dr. Wild hat auch schon angeschnitten. Kam das einfach so ein bisschen zu Zufall, das Gesamte, oder war das halt irgendwie so immer so im Hintergrund, hast du so irgendwie gedacht, das wäre interessant, irgendwie vielleicht irgendwie im Rugby zu bleiben, aber also quasi irgendwie so einen Management-Roller zu machen, oder war halt irgendwie Gedanken bei dir, irgendwie kein Trainer zu werden, oder hast du also am Ende deinen aktiven Karriere sozusagen?
Ich habe ja dieses Studium gemacht, was mich sehr, sehr viel Energie gekostet hat, und ich war ziemlich stolz, dass ich das geschafft habe, ehrlich gesagt. Und danach war eigentlich der Plan, ich wollte im Controlling arbeiten und raus aus dem Rugby. Parallel habe ich aber, hat La Rochelle mich gebeten, im Prinzip weiter im Club eine Rolle zu übernehmen. Und ich habe dann, ich war dann verantwortlich für die Kontakte zu den Clubs um La Rochelle Rom und für das Recruitment von den Jugendmannschaften. Und beides zu kombinieren war mega schwer, mega kompliziert. Und La Rochelle zu der Zeit hat den Trainer gewechselt, Patrice Colasso. Ich war 10 Jahre da, 9 Jahre Kapitän. Von daher kompliziert zu der Zeit, mich wirklich in einer anderen Rolle zu integrieren. Das ist ja halt auch viel Politik immer in so einem Club. Sodass La Rochelle mir nicht anbietet, keine komplette Rolle anbieten konnte. Aber ich mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann kam der Kontakt zu Dr. Wild und dann halt die Überlegung, das wäre eigentlich eine unglaubliche Gelegenheit, im Rugby zu bleiben. Und da habe ich darüber nachgedacht, ja.
Und das war dann so 2015 oder?
Ja, genau. Wir haben diskutiert, ich glaube, das wird dann so im Herbst 14 gewesen sein und 2015 im Januar bin ich dann mit der Familie nach Heidelberg gezogen.
Ah, okay, komplette Family nach Heidelberg rüber. Und dann hatte Dr. Wild wahrscheinlich, also ich war selber zu der Zeit gar nicht in Deutschland, ich glaube, Don und wir beide waren gar nicht hier, ich habe es auch gar nicht so mit, naja, man hat schon mitbekommen natürlich, aber der hatte halt eine Vision und der fand Rugby geil und hat dann gesagt, ich möchte jetzt hier was groß aufziehen und etwas professionalisieren, oder?
Ja, der Kontakt kam über Kobus, Podgita. Der damals ja Nationaltrainer war und ich habe mich ganz, ganz toll mit dem verstanden von Anfang an. Und Dr. Wild hat mich kontaktiert und mir gesagt, wir haben gegen Russland gespielt in Hamburg, glaube ich. Und dann kurz bevor zum Warmlaufen gegangen sind, hat er mich aus der Kabine geholt und wir haben darüber gesprochen. Ich fand das Projekt mega cool. Und ich fand die Leute mega. Also das wenn irgendwas funktionieren soll, musst du gute Leute um dich haben und eine gute Gruppe von nicht unbedingt hyperkompetent, aber gute Werte und man muss sich gut verstehen. Das ist das Allerwichtigste. Und ich habe mich super gut mit Kobus verstanden und super gut mit allen, die damals involviert waren in dem Projekt. Und ich fand Heidelberg auch eine tolle Option und bin dann ins kalte Wasser gesprungen, weil mit einer vierköpfigen Familie so ein Projekt zu starten und das Land zu wechseln und seinen sicheren Job aufzugeben und alles war schon ein Risiko, denke ich. Aber aber im Prinzip war es nur eine Frage des Wies und nicht des Obs.
Also du warst so mit Herz und Seele dabei und hast einfach gedacht, das ist so, weil du ja vorhin gesagt hast, da ganz am Anfang fehlte so vielleicht ein Career oder beziehungsweise wo soll das hingehen, und das hast du einfach an dem Gespräch gemerkt, da ist irgendwie, da soll es hingehen, und ich bin halt von Anfang an dabei dann.
Und hier, also für die, die es nicht wissen oder so, vielleicht können wir darauf nochmal kurz eingehen. Also das Ziel der Wildakademie war halt schon, die deutsche Nationalmannschaft voranzubringen oder das deutsche Rugby insgesamt voranzubringen und dann auch den HRK, oder was waren da so die Ziele am Anfang?
Die Ziele waren ganz klar, das deutsche Rugby voranzubringen, und alles andere waren Mittel dazu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Überzeugung ist, du brauchst eine Lokomotive. Du brauchst, du brauchst was, wovon die Kinder träumen. Wenn du, ja. Es ist ja immer alle, das Erste, was alle immer sagen, ihr müsst an die Schulen gehen. Ja, okay, dann, wenn wir an die Schulen gehen, müssen wir aber auch die Kinder aufnehmen können in den Clubs. Und die Kinder, die du da hast, müssen von was träumen. Und ich war immer davon felsenfest überzeugt, dass du eine Lokomotive brauchst. Für eine erfolgreiche Nationalmannschaft brauchst du natürlich als Erstes erstmal einen Staff. Also wir haben, abgesehen von den, ich gehe nicht ins Detail mit den Verträgen, mit dem DRV und so weiter und so fort, aber für mich war das Wichtigste erstmal eine kompetente Gruppe um die Mannschaft rum zu haben und danach eine erfolgreiche Nationalmannschaft aufzubauen. Das hat zu der Zeit hätte nur geklappt mit auch Spielern, die im ausländischen Spielern, die für Deutschland spielberechtigt sind. Ja. An denen dann die deutschen, in Deutschland ausgebildeten Spieler wachsen. Das war die Strategie. Und wir hatten relativ schnell einen sehr guten Staff. Wir hatten relativ schnell eine sehr gute Mannschaft. Die Erfolge waren ja, das war ja phänomenal. Wenn man zurückdenkt, was heute, wir sind als erste Mannschaft in der höchsten Spielgruppe geblieben. Wir sind ja nicht wieder abgestiegen, wir sind aufgestiegen und haben das Projekt im Prinzip angefangen und sind halt nicht erstmal nicht wieder abgestiegen, was schon ein phänomenales Ergebnis war. Und im nächsten Jahr, in der nächsten Phase, dann hast du um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft gespielt, unheard of in Deutschland. Danach haben wir uns so an einem irischen Modell orientiert, was den Leistungssport angeht. Und wir haben gesagt, die Deutschen, die im Ausland spielen, ersetzen wir in Deutschland mit Ausländern, mit sehr guten Ausländern. Und die Gruppe, die in Deutschland spielt, muss halt so viel wie möglich zusammenarbeiten. Und deswegen die Mannschaft, die im Eurocup unter dem HRK-Label gespielt hat. Und ich muss mir mal vorstellen, wir haben uns mit der Clubmannschaft für einen Challenge Cup qualifiziert. Und Rumänien. Der nächste Schritt war dann, nach der erfolgreichen Mannschaft ein Produkt zu schaffen. Weil logischerweise, wenn du performst, musst du natürlich auch von Leuten gesehen werden und von Leuten registriert werden. Deswegen die Organisation der Spiele in Fußballstadien, das Finden von Medienpartnern. Und wir hatten dann im Prinzip nach diesen ersten Erfolgen, wir haben gegen Uruguay gespielt, in November-Tests, die wir organisiert haben, in Frankfurt. Ein unglaubliches Abenteuer. Ja. Unglaubliches Abenteuer. Wir hatten mit Bianca Häusler damals viel organisiert. Und ich hatte keine Rugby-Goals. Die Rugby-Goals sollten eingebaut werden. Und die Leute, die einbauen sollten im Stadion, da haben gesagt, das geht nicht, weil der Boden versiegelt ist. Da war eine Mülldeponie drunter. Also habe ich den Montag vor dem Spiel, Samstag, keine Rugby-Goals gehabt. Aber einen Haufen Tickets verkauft. Dann war die Auslaufzone nicht groß genug, musste Rollrasen verlegt werden. Wir mussten die Bandenwerbung neu machen, dass es Kissen sind, die im Prinzip die Tribüne schützen. Und die war unglaubliches Abenteuer, und es war so schön. Wir haben dann die Rugby-Goals auf die Fußballtore gebaut. Den Tag vor dem Training haben wir, das Netz hinter das Grau ist und die Stangen sind aus Aluminium, also hat man die Stangen nicht gesehen. Dann haben wir den Samstagmorgen vor dem Spiel wieder abgebaut, weiß angemalt, dabei ist alle abgebrochen. wieder angebaut. Und ich habe im Prinzip das ganze Spiel nur gehofft, dass keiner gegen die Durchsage schießt. Und natürlich, wie auf jedem Niveau, gibt es natürlich einen Stürmer, der beim Warmlaufen zum Warmlaufen aus der Kabine kommt und erstmal gegen die Polster von der Goldstange rennt. Ich habe nur gehofft, ich habe zu mir gesagt, wenn jetzt einer abbricht, dann sind wir unser Job los. Aber es hat alles geklappt. Wir haben gewonnen. Es war ein mega Event. Super cool. Wie gesagt, die ersten Spiele, die wir organisiert haben in Fußballstadien. Und es war ein toller Erfolg. Und mit dem tollen Erfolg kamen halt auch andere Partner. Mit Erfolg und Capri-Sonne und Dr. Wild kam DHL, kam Adidas. Und parallel haben wir eine U20-Nationalmannschaft aufgebaut und finanziert und mit unseren Trainern ausgestattet. Und ich glaube, 30.000 kumuliert 30.000 Kinder oder so, 25.000 oder 30.000 Kinder pro Jahr trainiert. Alle Coaches, die wir eingestellt haben, waren halt auch dazu verpflichtet, Vereine und Schulen zu unterstützen. Wir haben Trainer überall hin nach Deutschland geschickt. Es war wirklich ein mega, mega, mega cooles Projekt und es hat mega viel Spaß gemacht.
Umso mehr schade, dass es dann ja irgendwann vorbei war, oder?
Das war der Anfang von meiner Karriere als nach der Spielerkarriere im Prinzip. Mhm. Und ich war halt auch ziemlich naiv. Kommunikation war jetzt nicht unbedingt das, was für mich am wichtigsten war, was aber natürlich mega wichtig ist, zu sagen, was willst du überhaupt machen? Und da waren andere sicherlich einen Schritt voraus. Hätte sicherlich gerade in der Hinsicht vieles anders gemacht, was die Kommunikation angeht, was wir eigentlich machen und erreichen wollten. Aber am Ende kannst du es auch so anders sehen. Du kannst auch sagen, im Sport ist das Schöne, man kann immer einen Strich drunter machen und die Resultate angucken. Wir haben in Fußballstadien gegen Uruguay und Rumänien gewonnen. Und es wurde dann...
Die jetzt beide bei der WM sind, ja.
Und jetzt wurde ein anderer Weg gewählt. Man kann die vergleichen. Man kann die Resultate aus allen Nationalmannschaften zu der Zeit und zu jetzt vergleichen und sich dann seine eigene Meinung bilden. Ja. Für mich ist es, abgesehen jetzt von dem Hin und Her, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, war es ein ganz, ganz tolles Projekt mit super Leuten, die zum Glück auch Alve Kobus ist bei Stade Français jetzt. Ich bin in La Rochelle. Von daher sind wir vielleicht doch nicht so schlecht, alle beide. Aber Regrets aus der Zeit, weil es ein ganz, ganz tolles Projekt war. Und ich hätte das gegen vieles eingetauscht, was ich danach gemacht habe, das noch weiterzumachen.
Das war für dich wahrscheinlich erst, wenn du halt Regrets sagst, wahrscheinlich so dieses Learning mit dem Wissen, den du jetzt hast, wenn du diesem Projekt jetzt anfangen würdest, würdest du vielleicht nicht so naiv oder blauäugig da reingehen. Vielleicht ist das dann der Übergang zu, wo du, also quasi bei Stade Français und La Rochelle, wo du jetzt dich weiterentwickelt hattest in deiner Karriere. Also ich meine, von dem Punkt, du warst jetzt in Heidelberg mit der Familie, bist du dann doch irgendwie zurückgelockt nach Frankreich. Also auch durch die Dr. Wild Connection dann sozusagen.
Ja, wir haben ja ein ganz, ganz großes Infrastrukturprojekt auch gehabt in Heidelberg. Wir haben ja angefangen mit dem Kunstrasenplatz. Das sollte weitergehen mit einem Trainingszentrum und eventuell sogar ein Rugbystadion. Also das waren ja die Ziele. Und damit sind wir in High Performance Invest gekommen von World Rugby. Und im Prinzip stand alles auf grün. Im Zuge dieses Infrastrukturprojekts hat Dr. Wild halt öfter mal, sind wir viel rumgereist, haben viele andere Clubs besucht. Steel with Pride und haben uns da Ideen gesucht. Und Dr. Wild hat dann ein paar Mal erwähnt, was es wohl, ob es unser Projekt pushen würde, wenn wir im Ausland schon einen Club besitzen würde. Und es gab damals, da war die Diskussion um die Fusion zwischen Racing Metro und Stade Français. Ich hatte mit Pascal Papé zusammengespielt in Bourgoin, also wir kannten uns gut und er war bei Stade Français und ein kompletter Gegner gegen dieses Projekt. Und wir haben uns getroffen in Paris und über Stade Français geredet und ich habe dann mit Dr. Wild gesprochen, dass es halt da die Möglichkeit gibt, eine große Marke zu kaufen, die sicherlich ganz, ganz viel Aufsehen auch auf unser deutsches Projekt lenken würde. Und dann ist der Kauf von Stade Français im Prinzip zustande gekommen, wo ich dann Sportdirektor war in Stade Français und die Akademie geleitet habe in Heidelberg.
Das gleichzeitig so, also?
Ja, kurzzeitig gleichzeitig und dann eher mehr in Paris. Und das parallel ging es dann auch nicht mehr lange weiter, weil dann die Verlängerung der Verträge mit dem DRV nicht zustande gekommen sind.
Und okay. Wie war dann quasi diese Rolle für dich in Stade Français? Also das ist, also es hört sich so an, als ob du quasi in deinem Rollen immer mehr gelernt hast beziehungsweise angeeignet hast. Was war dann bei Stade Français, weil das ist quasi als Sporting Director einfach komplett andere Herausforderung. Du hast eben gesagt, wegen in Frankfurt die Goalstangen hat, also zusammenbauen irgendwie. Aber da sind auch andere Fähigkeiten dann gefragt in diesem Club. Also wie du auch eben gesagt hast, das ist eine existierende Marke, Stade Français auch bekannt. Da waren bestimmt irgendwie andere Fähigkeiten benötigt dann in deiner neuen Rolle dann, oder?
Ja, das war schon chaotisch die erste Zeit und wir haben ein Projekt geschrieben zusammen, auf das wir hinarbeiten wollten, aber natürlich, du brauchst hier in La Rochelle war es ja genauso, du brauchst halt 3 Jahre, sage ich mal, bis du die Mannschaft zusammen hast, die du haben willst, bis du den Staff hast, den du haben willst, bis du die Leute so zum Zusammenarbeiten gebracht hast, wie du es gerne haben möchtest. Und wir hatten, und das war am Anfang relativ chaotisch, was aber halt auch normal ist. Der Thomas Savard, der den Club verkaufen wollte, hat natürlich ein Recruitment gemacht für die Saison danach mit dem Minimum an Mitteln, weil er natürlich wusste, dass er den Club verkaufen wollte. Und wir sind davon ausgegangen, dass das die Mannschaft nicht stark genug gewesen wäre, um die Klasse zu halten. Aber wenn wir jetzt mit La Rochelle arbeiten wollen, im Recruitment für in 2 Jahren, dann kannst du dir vorstellen, wenn du im Juni anfängst in einem Club, der im Prinzip keine Zukunft hatte, ist wie in einer Disco um 4:30, wenn das Licht angeht. Und wir haben dann aber die Mannschaft noch ziemlich gut verstärkt, aber natürlich nur kurzfristig für die Saison danach. Danach sind natürlich die Ansprüche gestiegen und dementsprechend haben wir weiter an der Mannschaft gearbeitet. Aber das erste Jahr war so kompliziert, und unser Head Coach Greg Cooper damals ist nach Japan gegangen in der Saison. Und dann kam Heinicke Meier und wir hatten komplett unterschiedliche Philosophien von Werten in einem Club und das war dann relativ schnell klar, dass das nicht zusammen funktionieren würde.
Aber es lag auch quasi bestimmt daran, wie seine Art und Weise war zu spielen, oder? Was vielleicht irgendwie nicht gepasst hat für die Mannschaft, für den Spieler?
Nee, die Weise zu spielen ist nicht unbedingt mein Problem. Was für mich wichtig war, ist, dass der Club sustainable für die Zukunft aufgebaut wird. Okay. Und Heinicke war halt sehr, sehr fokussiert auf das Kurzfristige und das war mit dem Umgang mit den Spielern und mit den Leuten drumherum hatten wir völlig andere Vorstellungen von dem, was wie man Leute dazu bringt, ihr Bestes zu geben, sage ich mal. Und da war relativ schnell klar, dass das nicht... Ich war davon überzeugt, dass es mit ihm nicht funktioniert. Was sich dann ja auch bestätigt hat. Ich glaube, als er entlassen wurde, war Stade Français mit dem höchsten Budget letzter im Top 14.
Ja. Ich glaube auch natürlich, also aus meiner Sicht, Paul O'Connell war auf jeden Fall bei Stade Français und hat es auch nicht lange überlebt. Und da waren auch so Meinungsunterschiede wahrscheinlich dieser Unterschied, weil am Ende, wie du auch gesagt hast, diese Ergebnisse, wie du halt mit Deutschland verglichen hattest vorhin, die Ergebnisse von Paul O'Connell jetzt und damals sind auf jeden Fall vergleichbar im Sinne von seinen Ergebnissen, was er jetzt macht, ist auf jeden Fall ein besserer Lehrer.
Also. Mega, mega schlechten Start mit Paul. Aber ich habe dann in der kurzen Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, ganz, ganz viel Respekt vor seiner Leistung. Vom ersten Meeting an hat er sich alles auf Französisch versucht zurechtzulegen. Es war eine sehr, sehr interessante Zeit. Aber wir hatten einen mega schlechten Start.
Aber Ende gut, alles gut, oder?
Ja, Paul saß irgendwann in meinem Büro und Heinicke hat mir nicht gesagt, dass er Paul O'Connell haben will. Und saß irgendwann in meinem Büro und hat gesagt, Robert, wo sitze ich? Wo ist mein Computer? Wo ist mein Platz? Ich sage, Paul, ich weiß gar nicht, wie kann das sein, dass du nicht weißt, dass ich komme? Na, frag Heinicke. Geil. Und irgendwann war ich so sauer. Ich habe gesagt, Paul, du hast eine mega Karriere als unglaubliche Karriere als Spieler, aber als Trainer fängst du an. Von daher hatten wir einen mega, 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 mega schlechten Start und haben dann aber, also zumindest von meiner Seite, ganz, ganz viel Respekt gewonnen, gleich nach einigen Wochen, als er alles auf Französisch gemacht hat und sehr, sehr professionell gearbeitet hat. Also das war schon eine andere Hausnummer als die anderen Coaches, die da zu der Zeit rumgelaufen sind.
Ja. Und dann...
Nee, irgendwann müssen wir zu einem Punkt kommen, wo du jetzt bist und was jetzt ist, weil ich glaube, viele Leute, wir hatten es am Anfang angeschnitten, viele Leute interessieren sich für La Rochelle jetzt, es hat ein mega Standing gehabt, da bist du halt jetzt und jetzt sind wir mehr so im Up-to-Date, wo du jetzt bist, was du halt jetzt machst und beziehungsweise wie ist es halt in La Rochelle? Also du hast ja auch gesagt, wegen dieses Lokomotive, wo die Leute vielleicht irgendwie draufspringen mussten, das war quasi deine Metapher. Das ist irgendwie von der Zeit, wo du als aktiven Spieler warst bei La Rochelle, wo die halt aufgestiegen sind, so ein bisschen irgendwie am Schwanken war zu jetzt einer der, oder wenn nicht der dominanteste Force in Club Rugby. Wie ist es halt überhaupt dazu gekommen, beziehungsweise wie ist das für dich jetzt? So, wenn du halt vergleichst damals und jetzt, das muss einfach so Tage-Nacht-Unterschied sein, auch von der Professionalisierung wahrscheinlich, oder?
Erstmal ist das, ich glaube, das große Geheimnis von dem, was heißt das Geheimnis? Wir arbeiten immer an Fünf-Jahres-Plänen. Du hast immer einen Plan und es ist ein Community-Projekt hier. Das heißt, es basiert auf einer realen Wirtschaft. Das heißt, wir können nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Es gibt keinen großen nationalen Partner, es gibt keinen Mäzen. Und das Ziel des Clubs ist nicht, einen Cup zu gewinnen oder eine Meisterschaft, sondern das Ziel des Clubs ist, Werte zu vermitteln und allen Mitgliedern, und Mitglieder sind dann halt auch die Leute, die ins Stadion kommen, die sich für La Rochelle interessieren in den Medien, allen diesen Leuten die bestmögliche Erfahrung mit dem Club zu ermöglichen. Das ist das ist das Ziel, das ist die Vision des Clubs, das ist die Mission des Clubs. Jetzt kannst du natürlich nicht viel Werte vermitteln, wenn du in der dritten Liga spielst und 200 Leute gucken zu. Von daher ist es uns schon wichtig, auch Erfolg zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir... als ich gekommen bin, war Jono Gibbs hier, Sportdirektor. Ja. Und ich habe im Prinzip unter ihm gearbeitet für das Recruitment, für die Organisation des Staffs, für die Entwicklung der Ausbildung und für den Link zum Administrativen. Was aber super schwer ist, und das ist nicht seine Schuld und nicht meine Schuld, aber wenn du Sportdirektor bist in Frankreich im Rugby, 95% der Zeit analysierst du das Spiel, was letzte Woche war, kümmerst dich ums Spiel, was nächste Woche ist und bereitest deine Trainings vor. Und alles andere ist im Prinzip Ballast. Und da habe ich halt dran gearbeitet, an der Planung der Mannschaft, am Recruitment, wen behalten wir, wer geht, wer kommt hoch, Prozess geschrieben fürs Recruitment. Aber in dem Moment bist du, wenn du nicht Entscheider bist, aber daran arbeitest und jemand entscheidet, der im Prinzip weniger aus der Materie kennt und im Prinzip auch nicht viel Interesse daran hat, weil sein Interesse und daran wird er gemessen, was sind die Ergebnisse der ersten Mannschaft, es ist super schwer für mich zusammenzuarbeiten. Und als Jono dann weg war, nachdem nach einer langen Periode Colasso und Jono, hatten wir halt jetzt über die ersten zwei Jahre im Prinzip dann die Möglichkeit, wirklich das System und den Staff aufzubauen, den wir wirklich haben wollten und weiter an der Mannschaft zu arbeiten, die wir haben wollten. Ronan ist halt ganz, ganz, ganz klar und direkt und hat irgendwann das Ziel, in der Nationalmannschaft zu trainieren und hat halt nur ein Interesse daran, im Prinzip die Mannschaft zu trainieren. Ja. Und von daher haben wir gesagt, wir organisieren uns anders als die meisten Clubs. Wir installieren einen Sportdirektor und einen Manager der ersten Mannschaft. Das heißt, ich bin Sportdirektor und arbeite klar im Team und wir sprechen jeden Tag mindestens eine Stunde, Ronan, Pierre, der CEO und ich. Aber Ronan ist verantwortlich für die Resultate der Profimannschaft und für das Management des Staffs. Und ich bin verantwortlich für das sportliche Projekt mittel- und langfristig. Das heißt, das Recruitment für die erste Mannschaft, für das Recruitment im ganzen Club, die Organisation, die Trainer und alles, was wir noch organisieren, um die erste Mannschaft rum. Und dann bist du halt Entscheider und verantwortlich für das, was du entscheidest. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Ronan will nicht das machen, was ich mache, und ich kann nicht das machen, was Ronan macht. Von daher arbeiten wir mega gut zusammen.
Dann haben sich zwei gut gefunden, auf jeden Fall dann.
Ja.
Also du bist dann auch dafür verantwortlich, solche Leute wie Wills gelten, Kerbalo ranzuholen und andere. Ich meine, das sind Leute, über die reden wir im Podcast, absolute Superstars. Ich meine, wie ist da der Prozess? Spricht man da mit Spielerberatern? Wie lockt man die Leute nach La Rochelle?
Also wir haben, das sind 12 Etappen Prozess bis zu einem Recruitment. Aber unsere Philosophie, gegensätzlich zu vielen anderen Clubs in Frankreich, ist, dass wir sind wenig konkurrenzbasiert. Das heißt, der Manager, der vorher da war, hatte 4-5 Spieler auf jeder Position, aber wir haben Salary Cap. Das heißt, unsere Payroll ist plafoniert. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht 80% unserer Zeit damit verbringen, zu reden über die Spieler, die nicht spielen, sondern wir wollen 2 Top-Leute haben und dahinter 1 oder 2 junge Spieler, die rotieren können, aber nicht logischerweise noch keine Stammspieler sind. Und das ist unsere grundsätzliche Philosophie. Da musste natürlich viele Leute dann, deren Verträge ausgelaufen sind, haben wir nicht ersetzt und wirklich nur Top-Leute versucht zu holen auf jeder Position. Tavera war schon da, also den brauchte ich nur verlängern. Und danach ist halt das Netzwerk. Wir haben 2, 3 gesucht. Wir hatten tatsächlich von Wooster, ich habe den Namen vergessen, damals jemand unterschrieben, der 2. Reihe, der einen schweren Unfall hatte mit seinem Nacken.
Ich war halt Neuseeländer.
Genau, ja.
Ich weiß, wen du meinst. Der hatte längere Haare. War auch gar nicht klar, dass der jemals wieder laufen kann oder so.
Nee, der ist ganz langsam wieder rangekommen. Mhm. Und der hatte bei uns unterschrieben, gleich schon am Anfang der Saison. Dann kam dieser Unfall und ich war ziemlich der Erste, der von den Problemen bei Saracens gehört habe und habe dann gleich meine Direktion kontaktiert und gesagt, es gibt die Möglichkeit, Will Skelton. Und dann haben wir am nächsten Tag ins Flugzeug gesetzt, Privatjet nach La Rochelle auf Ile de Ré zusammen gegessen und danach war es eingetütet im Prinzip. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein 12 Etappenprozess und wir arbeiten mittlerweile 2 Perioden im Voraus, also 2 Saisonen im Voraus, um zu scouten, zu gucken, wer kann wen ersetzen, wer kann aus unserer Akademie hochkommen. Und das ist halt einfach gesagt, wir wollen Top-Spieler und die Anzahl reduzieren, aber das heißt, dass du einen Top-Ausbildungsbereich brauchst. Das heißt, du musst immer am Salary Cap sein. Das heißt, wir brauchen ein Maximum an Mitteln. Das heißt, wir brauchen mega Medical Staff, damit die Spieler so lange wie möglich spielen. Wir brauchen mega Fitness Staff. Das heißt, ich brauche überall top Leute, die sich individuell um die Spieler kümmern. Und unsere Philosophie, und ich glaube, das macht den Unterschied zu vielen Clubs, unsere Philosophie ist zu sagen, ihr Spieler seid die Talente in unserem Club und ihr seid das Zentrum von unserem Projekt. Und alle, die drumherum sind, arbeiten nur daran, dass ihr euer volles Potenzial abliefern könnt. Das heißt, Ronan sagt nicht, Paul Boudillon, ich brauche 15 Tackles von dir und wenn nicht, dann spielt jemand anders. Ja. Sondern Ronan geht zu Paul Boudillon und sagt, Paul, was brauchst du, um zu performen? Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied.
Das ist, ich super bin für das Framework verantwortlich, für die Rahmenbedingungen. Ja.
Und ich glaube, das sind so die Geheimnisse unserer.
Aber so ein zweites Geheimnis wäre auch jetzt irgendwie einfach Bilder von den Feiern am Hafen zu zeigen, jetzt 2 Jahre hintereinander vom Champions. Ich meine, das lockt auch schon einige Spieler bestimmt an, oder?
Ja, gut. So. Du brauchst erstmal dieses Credo, dass du nur gute Leute im Gebäude haben willst. Das ist super wahr. Du brauchst für Staff einen Weg, eine Vision, die du vorgeben musst. Du brauchst Sicherheit. Sicherheit ist halt im Leistungssport schwer zu gewähren, aber wir haben es ausgetauscht durch Transparenz. Wir sind halt offen und ehrlich und jeder weiß, wo er steht, selbst wenn es nicht unbedingt zu unserem Vorteil ist. Ja. Und die Spieler suchen im Prinzip, du hast ganz richtig gesagt, im Prinzip sucht die Top-Spieler, die zu uns kommen, suchen 3 Sachen. Erstens natürlich ein Gehalt, ganz klar. Das zweite ist, wer spielt neben mir? Und mit wem kann ich gewinnen und was macht mich besser? Und jetzt kommt noch durch das Salary Cap und so weiter ein 4. Punkt hinzu. Das ist, wo ist meine Familie gut integriert? Was ist ein tolles Clubprojekt? Wo sind tolle Fans? Und wo macht's mir halt auch Spaß zu spielen? Wo kümmert man sich um mich? Und das ist dieser vierte Säule, die jetzt hinzukommt, wo wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind.
Ja, also Familie ist ja ein wichtiger Punkt. Man hat es gesehen, ich war selber beim Finale in Dublin und hat gesehen nach dem Spiel die ganzen Familien, die Kinder und alles. Und O'Gara selber hat ja einige Kinder, also auf jeden Fall familienbasiert. Und ich glaube, das lebt er bestimmt auch als Club. Dieses Familien ist im Zentrum. Und ich als Spieler kann nur gut spielen, wenn zu Hause auch alles gut ist. Also ich glaube, das ist, wie du auch gesagt hast, dieses gesamte Rundum und nicht nur, also...
Ja. Ich müsste langsam weiter.
Also,
du musst irgendwann nach Hause.
Genau, dann würde ich sagen, also 2, 3 Fragen habe ich noch ganz schnell vielleicht. Ja. Also ihr habt keinen Mäzen, hast du gesagt, also niemand, keinen einzelnen Billionär oder sonst was, der da viel Kohle reinpumpt, weil irgendwo muss das Geld daherkommen, oder? Das heißt... Ja. Wo kommt im
Wobei ich nicht, wobei ich, das ist keine Wertung, es ist nur ein anderes
Projekt. Ja. Also wo kommt denn im französischen Rugby, sind es die TV-Gelder, ist es das Merchandise oder sind es die Ticketverkäufe oder sind es dann die Sponsoren oder ist es einfach alles zusammen, wo das Geld herkommt?
Erstmal ist das Top 14 ist, glaube ich, einige der einzigen Ligen, die wirklich auch ökonomisch funktionieren. Mhm. Wenn du, ich habe einen Moment gehabt, wir haben im Matmut Stadium für 40.000 Leuten gegen Bordeaux in Bordeaux gespielt, in einem ganz normalen Meisterschaftsspiel. Zur gleichen Zeit hat Bayonne gegen Pau gespielt, in San Sebastian im Fußballstadion ausverkauft. Perpignan hat gegen Toulouse gespielt, das gleiche Wochenende. Das heißt, es sind Rekordzuschauerzahlen, im Fernsehen. Und du hast die Meisterschaft ist halt unglaublich, unglaublich angesehen hier in Frankreich. Ja. Und die Mittel kommen aus unseren wir sind unter den Top 3 mit La Rochelle, unter den Top 3 Clubs mit den meisten Business Seats, mit der meisten Hospitality Einnahmen. Aber das ist halt auch Teil von unserem Projekt. Du willst eine tolle Erfahrung liefern und dementsprechend gibst du dir Mühe, dass jeder eine tolle Zeit verbringt, wenn er bei uns ist. Aber da kommt das Geld her. Ja. Und wir haben, einige unserer Partner sind jetzt halt auch Teilhaber im Club. Ein bisschen, also ohne La Rochelle mit Bayern München zu vergleichen, aber das System ist ein bisschen das gleiche. Die Partner, die uns unterstützt haben während der Corona-Krise, weil ansonsten würde es keinen Club mehr geben, sind dementsprechend heute Teilhaber geworden. Das schließt aus, dass andere große nationale Partner dazukommen, aber sichert Sustainability für die Zukunft. Und im Prinzip brauchen wir keine riesen Budgetsprünge mehr, weil, wie gesagt, die Payroll ist plafoniert und wir sind am Salary Cap. Wenn unser Budget langsam ein bisschen steigt, Jahr für Jahr, können wir immer mehr in die Performance investieren. Aber wir haben das Privileg im Vergleich zu anderen Sportarten, dass halt nicht jeder Cent in Spielergehälter investiert werden muss. Was dann wiederum die vierte Säule umso wichtiger macht, weil wir finanziell halt alle im Top 14 im Prinzip die gleichen Waffen haben, das gleiche Budget. Und der Unterschied macht dann halt, wie gesagt, wer spielt neben mir, was macht mich besser und wo kann ich am besten leben?
Wo fühle ich mich am besten?
Jetzt die wirklich allerletzte Frage.
Versprochen.
Deutsches Rugby. Herren 15er Rugby, Ligaverband und Nationalmannschaft. Ich vermute mal, ein bisschen kriegst du noch mit, auch vielleicht zu deiner Connection zu Hannover. Wie siehst du das? Also ich meine, nationalmannschaftsmäßig haben sich die anderen Nationen weiterentwickelt. Spielbetrieb in Deutschland ist Amateur. Also wie soll das da weitergehen?
Ich freue mich für Marc zum Beispiel, Marc Kuhlmann, der Nationaltrainer jetzt mit Keo unter anderem, dass die ja im Prinzip mit der 15er Nationalmannschaft auch ein schönes Abenteuer jetzt gehabt haben. Was ich an Feedback kriege von der Bundesliga, ist ja eher nicht gerade sehr optimistisch. Die Diskussion um Meisterschaften oder nicht. Mein Problem, wenn du einen Strich drunter machst, und das war so ziemlich das allererste, was ich gesagt habe, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, dieses Siebener-Projekt ist natürlich aufgebaut auf staatlichen Subventionen. Und
2 Millionen, ja.
Das muss man auch mal sagen, wie viel Geld es ist. Und dann kann man es kumulieren über die Jahre und dann die Erfolge gegenhalten, die da heute stehen. Mhm. Aber was halt ein ganz wichtiger Punkt für mich ist immer, wenn staatliche Subventionen im Spiel sind, bekommst du Subventionen, um Sport zu organisieren oder organisierst du Sport, um Subventionen zu bekommen? Und ich glaube, unser Ziel war immer, den Rugby-Sport zu fördern. Sicherlich hätte man vielleicht vieles anders machen können, besonders in der Kommunikation, aber unser Ziel war, Rugby zu fördern. Wie gesagt, bekommst du Subventionen für das Siebener Rugby und kümmerst dich überhaupt nicht mehr um Rugby im Prinzip. Ist es das dann wert? Das ist die Frage. Ich glaube, ich ich glaube, in der Zeit, wo wir da waren, sicherlich mit anderen Mitteln, standen wir mit dem deutschen Rugby besser da als heute.
Ja.
Wenn man das so sagen, wenn ich das so sagen kann. Aber wie gesagt, das Problem ist immer, bekommst du Geld, um Rugby zu organisieren, oder organisierst du Rugby, um die Förderung zu bekommen?
Ja.
Okay.
So kann man das zusammenfassen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Robert, und sorry, dass wir auf jeden Fall über das Ziel drüber ausgeschossen haben, aber ich glaube, das für die Leute zu Hause, also für mich, war super interessant. Und wir hätten stundenlang noch sprechen können, aber wir wissen, dass du auch andere Sachen zu tun hast und nicht nur mit uns den ganzen Tag sprechen kannst. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.